Ich bete noch einmal mit uns.
Ja, Jesus, so danke, dass wir dich bitten dürfen, immer wieder, jeden Sonntag, dass du selber zu uns redest. Herr, mit dir wird es nie langweilig. Du bist der lebendige Gott und du weißt genau, wie es uns geht, jedem Einzelnen hier. Herr, und darum bitten wir dich. Geh du durch die Reihen, rühre du jedes Herz an und füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde. Amen.
Wir sind heute im dritten und letzten Teil unserer kurzen Predigtreihe Hüter meiner Seele angekommen. Und das Thema heute Morgen heißt Gott, meine Seele und ich. Wir drei. Das ist dann auch die Gliederung. Gott, meine Seele und ich. Die erste Frage, die immer wieder wichtig ist, ist die Frage, was ist eigentlich Gottes Aufgabe und was ist unsere Aufgabe? Ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir das vertauschen, dass wir denken, wir müssten Gottes Job machen, seine Aufgabe erfüllen, weil dann überfordern wir uns, dann machen wir uns fertig und kaputt. Gott ist in der Lage, Gott zu sein und wir sind nicht Gott. Und das ist die gute Botschaft, die wir haben. Wir leben in herausfordernden Zeiten und wir sehen gerade, es verändert sich enorm viel vor unseren Augen in der Gesellschaft. Und viele fragen, und du vielleicht auch, was hat denn heute eigentlich noch Bestand? Worauf kann ich mich verlassen in dem Wissen, dass es morgen und übermorgen immer noch da? Viele Kirchen und Gemeinden stellen sich die Frage, wie soll das weitergehen? Haben wir noch Zukunft? Hat die Kirche von Jesus noch Zukunft? Und wenn man dann so auf das Äußere schaut, auf die Zahlen und die Austritte, dann könnte man denken, naja, ist bald vorbei. Aber wenn wir dann mal in die Bibel schauen und hören, was Jesus da sagt, dann ist das ein ganz anderes Bild. Jesus sagt nämlich über seine Gemeinde, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, bis ich komme. Das ist sein Versprechen. Und das ist noch was anderes als Austrittswellen. Jemand hat mal die Frage gestellt, geantwortet auf die Frage, gibt es für die Kirche noch Hoffnung? Hat gesagt, die Kirche hat keine Hoffnung. Aber sie ist Hoffnung. Sie ist die Hoffnung der Welt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wir fragen uns, was? Wir paar Hansel? Jesus, wie meinst du denn das? Wir sind doch auch nicht mehr die Jüngsten und die Stärksten und die Brillantesten. Wie soll das gehen? Ich glaube, Jesus würde uns sagen, wisst ihr, ihr Lieben, es war doch nie anders. Es war doch nie anders. Schaut euch doch mal meine ersten Jünger an. Als ich die aussuchte, da habe ich mir gar keine klugen Leute ausgesucht. Kein Gelehrter war dabei, dafür Fischer und Zöllner. Aber der Auftrag, den ich ihnen gegeben habe, der hatte es in sich. Ich habe gesagt, geht los und macht zu Jüngern alle Völker. Ihr, meine lieben 12. Meine lieben 11 waren es ja nur noch. Und ich weiß nicht, ob sie selber oder jemand anderes damals gedacht hat, na klar, los geht's, das packen wir. Die Welt, das haben wir heute Nachmittag erledigt. Die Wetten, die standen schlecht damals. Es gab heftige Verfolgung schon im ersten Jahrhundert. Und wisst ihr, ihr Lieben, mein Apostel Paulus, sagt Jesus, der hat die Lage damals ganz gut eingeschätzt. Der war Realist. Der hat gesagt, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt, was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Also ihr Lieben, was meint ihr? Die Chancen standen immer schon schlecht. Und dennoch, sagt Jesus, dennoch, wenn ihr euch heute umschaut, dann ist es doch erstaunlich. Jeder dritte Mensch, der heute lebt, bezeichnet sich selbst als Christ. 2,5 Milliarden Menschen. Was meint ihr? Warum ist die Botschaft bis in jedes Land dieser Erde gekommen? Lag das daran, dass meine Jünger, meine Mitarbeiter, meine Gemeinden immer jung und dynamisch waren? Lag das daran, dass sie cool und brillant waren, dass sie mich gut verkörperten und die Menschen von mir überzeugen konnten? Lag das an besonderen Glaubenskursen oder an ihrem starken Glauben? Oder daran, dass sie den ganzen Tag im Gebet verharrten? Wisst ihr was? Sagt Jesus. Ich hab's ja versucht mit meinen 12 damals. Ich hab's immer wieder versucht und manchmal hat auch etwas geklappt. Aber wenn ihr die Geschichten lest, meint ihr dann wirklich, dass es an ihnen lag, dass ich mit meiner Gemeinde an mein Ziel komme? Also wenn ich mich recht erinnere, dann sagten Johannes und Jakobus zu mir in ihrer Ungeduld, ich sollte Feuer vom Himmel fallen lassen auf die Ungläubigen. Sie töten, statt sie zu retten. Petrus wollte, als es hart auf hart kam, gar nicht mehr predigen. Er leugnete, mich zu kennen. Immer wieder zweifelten meine Lieben an mir, oft direkt, nachdem sie gerade noch ein Wunder erlebt hatten. Ich muss sagen, ihr Glaube war wirklich klein. So klein, dass ich zu ihnen sagen musste, hättet ihr einen Glauben so groß wie ein winziges Senfkorn, ihr könntet Berge versetzen. Aber das hat nie einer meiner Jünger geschafft. Und ihr Gebetsleben? Ach du meine Güte, erinnert ihr euch an die Geschichte in Gethsemane? Damals in meiner schwersten Stunde, da habe ich doch tatsächlich einmal von ihnen erbeten, sie mögen bitte eine Stunde zusammen wach bleiben und beten. 3-mal bin ich gekommen und habe sie gebeten. Und was war das Ende vom Lied? Jedes Mal waren sie eingeschlafen. So war das. Und wie ist das mit euch heute, meine Lieben? Was ist die Grundlage für die Kirche heute? Euer Können, euer Durchhaltevermögen, eure Treue? Euer Glaube mir gegenüber? Ist es nicht vielmehr umgekehrt? Mein Können, meine Treue, mein Glaube, mein Gebet für euch? Macht euch das bewusst und vergesst es nicht. Allein meine Gnade ist das Fundament, auf dem ihr sicher steht. Allein meine Gnade. Im Römer 9 heißt es, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ganz deutlich. Und ihr Lieben, darauf müssen wir gucken. Wir leben aus Gnade und das ist das Wichtigste. Damit das mit uns etwas wird, persönlich und mit der Gemeinde, müssen wir nicht auf das Äußere schauen, sondern auf Gott. Und es nicht auf eigene Faust versuchen. Und ich glaube, ihr Lieben, jetzt kommen die Zeiten, wo sich das bewahrheitet. Die Kirche der Zukunft, die wird nicht mehr von Kirchensteuern getragen, sondern die wird von Glaube, Liebe und Hoffnung getragen und vom Herrn. Oder sie wird nicht mehr sein. Die Wahrheit ist, die Aufgabe, vor der wir stehen, die ist für uns unmöglich. Aber das ist im Gottesreich der Normalfall. Wenn wir uns erinnern, Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Was war das? Unmöglich. Für 11 Leute? Als er zu ihnen sagte, bei der Speisung der 5000, sagt er zuerst zu ihnen, nicht ich mache alle satt, sondern was sagt er? Gebt ihr ihnen zu essen. War das leicht? War das schwer? Nein, unmöglich. Das war unmöglich. Und wenn er zu uns sagt, liebe deine Feinde, liebe deinen Nächsten wie dich selber,
Wie viele Leute liebst du wie dich selbst? Nicht so viele, oder? Liebst du deine Feinde wie dich selbst? Jemand hat gesagt, Glaube ist nicht leicht. Glaube ist auch nicht schwer. Der ist unmöglich. Für uns unmöglich. Aber eben doch möglich. Wenn Jesus das Entscheidende tut. Als er die Jünger zu den 5000 sendet, füllt er ihnen die Hände. Und dann wurden alle satt. Und sie konnten Kranke heilen, Besessene, sogar Tote aufwecken. Ohne ihn unmöglich. Aber mit ihm möglich. Allein aus seiner Kraft. Und das heißt doch für uns, wir müssen es lernen, die Last des Gelingens nicht auf unsere Schultern zu nehmen. Das ist zu schwer. Wir dürfen sie in Gottes Hände legen, die er durch uns in Bewegung setzt. Und dann klappt es. Wir müssen auf die Liebe schauen, nicht auf die Last, auf die Hoffnung, nicht auf die Sorgen, nicht auf die Zahlen, sondern auf die Gemeinschaft. Das müssen wir verstehen. Sonst gehen wir vor der Größe der Aufgabe in die Knie. Im letzten Sommer, muss ich sagen, ist für mich nochmal so richtig ein, wurden mir nochmal so die Augen geöffnet, als wir auf der Gemeindefreizeit waren, nach den Corona-Jahren, und da so eine schöne Gemeinschaft hatten, die wir alle genossen haben. Hoffentlich wird es dieses Jahr wieder so schön. Und wo wir gemerkt haben, Mensch, das ist doch eigentlich der Kern. Die Gemeinschaft, die wir als Geschwister haben. Die Mitte, die wir in Jesus haben. Und dass wir uns so vertraut sein können und dass wir miteinander den Glauben teilen, das Leben teilen, Gott anbeten. Das ist der Kern von Gemeinde. Und dazu braucht es gar nicht viel. Keine spektakulären Programme. Wir müssen nicht viele sein. Wo immer wir sind, können wir zusammenkommen und Gott anbeten, Gemeinschaft genießen. Da ist so diese Idee geboren, wir sind hier in Hohentor zu Hause. Und jetzt nennen wir das ja, wenn wir uns treffen, immer zu Hause in Hohentor. Um uns daran zu erinnern, das ist kein lästiger Pflichttermin oder so etwas. Das ist Familie Gottes, die zusammenkommt. Und etwas Besseres, glaube ich, können wir gar nicht tun. Die Zeit der großen Aktionen, wo wir was gerissen haben, hier in der Gemeinde, das ist, glaube ich, für uns jetzt erstmal nicht dran. Aber wir erleben, wo wir gerne zusammenkommen, wo die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht, wo wir fröhlich zusammen sind, da wird das miteinander schön und leicht. Und da werden wir auch, da bin ich ganz zuversichtlich, etwas ausstrahlen. Und da werden andere das sehen und tun es auch jetzt schon. So wie Jesus gesagt hat, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe, die ihr untereinander habt. Nicht an der Kraft, nicht an den tollen Programmen, nicht an der genialen Musik, an den brillanten Predigten oder was auch immer. Wir haben gerade auch wieder so ein schönes Wochenende fast hinter uns. 2 Konzertabende. Gestern, vorgestern, und die ihr dabei wart, war es nicht schön? Ist da nicht wieder so das Herz aufgegangen durch die Musik, durch die Gemeinschaft, die wir da genießen konnten? Und Gott sagt, freut euch am Herrn, und abermals sage ich euch, ihr sollt euch freuen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, nichts anderes. Und Paulus sagt es genauso, hätte ich alle Erkenntnis und allen Glauben, aber die Liebe nicht. Es wäre alles vergeblich und umsonst. Die Liebe, die Freude, ihr Lieben, das gehört ins Zentrum. Und das passt dann auch zu dem, was wir Menschen, was unsere Seele im Innersten braucht. Weil so wurden wir gemacht. Also das war der erste Punkt. Gott, der zweite Punkt, die Seele. Wir wurden so geschaffen, jeder von uns, dass wir im Normalfall einen Riesenappetit in uns haben, der nie gestillt wird, ein Hunger nach Leben, nach dem prallen, tollen Leben. Nach dem Tod fragen wir am liebsten gar nicht, sondern wir genießen das Leben. Zumindest die schönen Seiten natürlich.
Wir genießen die Natur, wir lieben es zu reisen, wir lieben es gut zu essen, in Gemeinschaft lieber Menschen zu sein, zu lachen, zu spielen, zu feiern. Musik ist etwas, das tief in die Seele eindringt. Das haben wir jetzt wieder gespürt, auch ohne viele Worte. Tief in uns drin ist da eine riesige Sehnsucht. Und das Organ dieser Sehnsucht, könnte man sagen, das ist die Seele. Die Seele hat Sehnsucht. Und wenn es möglich wäre, dann wollten wir am liebsten ewig leben, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Sorgen, im Kreis unserer Liebsten. Ist es nicht so? Wenn alles gut wäre, schon hier? Ich werde nie vergessen den Satz meiner lieben Vermieterin, die vor Jahren zu mir sagte, mit Sehnsucht in der Stimme, Burkhard, wenn ich könnte, ich würde ewig leben. Da war sie schon 80 Jahre alt. Wenn ich könnte, ich würde ewig leben. So ist es. Aber was ist das, diese Sehnsucht nach Vollkommenheit, nach Ewigkeit, die uns nicht immer, aber immer mal wieder so richtig überkommt, dass wir wehmütig werden? Woher kommt sie? In der Bibel heißt es, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, diese Sehnsucht. Und da fragen wir aber, warum bloß? Wenn doch unser Körper vergänglich ist und wir eines Tages sterben müssen, ist es dann nicht verrückt, dass wir in uns eine Seele haben, die ewig leben will? Und Gott sagt, genau dazu habe ich euch ja diese Sehnsucht gegeben, damit ihr mich suchen und finden sollt. Also diese Sehnsucht weist uns weg von dem Irdischen. Die Seele sehnt sich eigentlich zu Gott. Und deswegen ist das gut, dass wir diese Sehnsucht haben, denn sie schickt uns auf die Suche nach Antworten. Auch wenn wir am Anfang der Suche noch gar nicht wissen, wohin uns das führt. Aber schon die Kinder fragen ihre Eltern, Mama, Papa, wo kommt eigentlich all das her? Wer hat das gemacht? Wo bin ich hergekommen? Aus Mamas Bauch. Und wo bist du hergekommen, Mama? Aus Omas Bauch. Und schwupps, geht es zurück, die Frage, bis an den Anfang. Und das fragen wir Menschen. So diese drei großen Fragen fragt sich jeder Mensch. Wo komme ich her? Wozu lebe ich? Und wohin gehe ich einmal? Wenn wir das nicht aktiv verdrängen, dann wollen wir Antworten auf diese Fragen. Und dann suchen wir und suchen nach dem Glück, nach der Liebe, nach Erfüllung, probieren alles Mögliche aus. Oft an der falschen Stelle, weil wir nur im Materiellen suchen. Und irgendwie denken wir, die Schönheit der Welt hier, das muss uns doch irgendwann mal glücklich machen. Wir suchen den Himmel auf Erden. Aber je älter wir werden, merken wir, komisch, so ganz zufrieden werde ich nie. Und wunschlos bleibe ich immer nur eine kurze Zeit. Und dann suche ich mir wieder was Neues. Und je länger ich lebe, merke ich, dieser Hunger, der wird nicht weniger, der wird mehr. Also wir sind wirklich Lebewesen mit einem unendlichen Hunger in der Seele und einem begrenzten Körper. Und beides zusammen macht nur Sinn, wenn es da wirklich noch mehr gibt als das, was wir sehen. Eine echte Ewigkeit, die auf uns wartet. Ein Ort, wo die Seele einmal sagt, so, und hier will ich nie wieder weg. Hier bin ich ganz zufrieden. Hier will ich nie wieder weg.
Und dann hören wir in der Bibel, dass Gott sagt, und diesen Ort, weißt du, den gibt's auch. Der ist bei mir. Ich bin dein Vater, dein Schöpfer. Ich liebe dich. Ich warte auf dich. Jesus sagt, kommt her zu mir, zu mir. Alle, die ihr euch abmüht und mit Sorgen beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ich kann euch Ruhe geben für die Seele und Frieden. Und über die Jahrtausende haben Menschen immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt vor über 1000 Jahren, unruhig ist das Herz so lange, bis es ruht in dir, o Gott. Und ich glaube, so ist das auch. Und ich glaube, das ergibt alles einen Sinn, weil unsere Seele einfach ewig ist. Sie wurde nur nicht dafür geschaffen, hier auf der Erde ein paar Jahre zu leben und sich mit dem zufrieden zu geben, was wir hier haben. Die Wahrheit ist, wir wurden alle für die Ewigkeit gemacht und deshalb sehnt sich die Seele dorthin, zu ihrem Schöpfer, zur Quelle des Lebens. Nicht zu den Gaben, sondern zu dem Geber des Ganzen. Und dann merken wir, Gott und unsere Seele, die gehören zusammen, wie Pech und Schwefel, wie Deckel und Topf. Und dann kommt noch was Drittes, und das irritiert uns vielleicht auch. Weil wenn das jetzt so einfach wäre, die Seele sehnt sich nach Gott, Gott sehnt sich zur Seele, zu uns, ja, warum ist dann nicht alles längst gut? Es gibt ja auch noch was anderes, andere Triebkräfte in uns. Wer bin ich denn? Was ist denn mein Ich? Wohin zieht's mich denn? Was steckt da alles drin? Da ist doch noch mehr als die Seele. Da ist doch noch mein Verstand und mein Wille, starke Kräfte und Kräfte, die auch gegen meine Seele kämpfen können, die meine Seele manchmal gar nicht zu Wort kommen lassen. Und das ist das Problem. Das macht die Seele kaputt, wenn wir Menschen in uns drin zerrissen sind, dass es uns hin und her zieht. Wie kommt das? Auf der einen Seite sehen wir diese Welt und unser Verstand und unser Wille sagt uns, das ist es, das will ich. Ich will ein schönes Haus, ich will reisen, alles tolle Sachen. Aber die Seele, die will immer mehr, die zieht es zu Gott. Und das Grundproblem ist dann, der Wille und der Verstand, die begreifen das nicht und wollen das auch oft gar nicht und wollen lieber ihr eigenes Ding machen. Also wir wollen unser eigenes Ding machen. Die Seele hungert nach Ewigkeit, aber Wille und Verstand sind misstrauisch und sagen, Gott, lass mich doch mit dem in Ruhe. Wer weiß, was der von mir will? Wenn ich mich nach dem richte, nimmt der mir am Ende noch alles weg, was ich mir so hart erarbeitet habe. Das will ich lieber gar nicht wissen. Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Verstand und Wille sind misstrauisch gegen Gott. Und das Verrückte ist, in diesen Momenten denken wir gar nicht daran, dass Gott doch derjenige ist, dem wir alles im Leben verdanken. Das Gute und das Schöne, Leib und Seele und Geist, die Luft zum Atmen, die Fähigkeit zu lieben, zu genießen, Nahrung und Kleidung und Wärme, all das ist doch geschenkt. All das haben wir doch nicht gemacht. Und Gott, der all das gemacht hat und uns kostenlos zur Verfügung stellt, sollte der nicht vielleicht einen guten Charakter haben? Könnten wir nicht auf die Idee kommen und sagen, hey, wenn Gott das so gut gemacht hat, dann ist der vielleicht selber auch gut? Aber aus irgendeinem Grund zweifeln wir da ständig dran. Und die Frage ist doch, warum eigentlich? Vielleicht, weil wir von uns auf ihn schließen? Könnte das sein? Jedenfalls ist das das Grundproblem
Das ist dieses Ich in uns, dieses selbstsüchtige Ego. Das Ego kämpft gegen die Seele und läuft vor Gott weg. Dabei, wenn wir uns einmal hinsetzen würden, darüber nachdenken würden, dann hätten wir vielleicht mehr Zutrauen. Wenn wir uns bewusst machen, was für eine Perspektive hätten wir denn ohne Gott? Welchen Sinn hätte das Leben? Was bliebe uns am Ende? Wozu würden wir zuleben? Ohne Gott, da wäre am Ende doch nur der Tod vor uns. Und wir wären für immer tot. Und das wäre die einzige Perspektive und der letzte Sinn des Lebens. Und wenn das der Sinn wäre, dann müssen wir uns doch fragen, was soll das Ganze dann? Dann wäre jedes Leben am Ende trostlos, auch wenn wir zwischendurch eine Menge schöne Sachen erlebt haben. Aber das Ende wäre trostlos. Und weil das so ist, hinterfragen wir uns doch mal ganz ehrlich, Gott, meine Seele und ich, diese drei gehören doch zusammen, zur Einheit. Die sollen harmonisch vereint sein und nicht gegeneinander kämpfen. Dann wird es der Seele gut gehen und dann, wenn es der Seele gut geht, geht es dem ganzen Menschen gut. Und wenn es der Seele nicht gut geht, dann kannst du haben, was du willst. Kannst besitzen, was du willst. Aber wenn du im Innersten keinen Frieden hast, keine Zufriedenheit, was bringt's denn? Gott, Seele und ich. Was diese drei voneinander trennt, macht krank und kaputt. Deshalb möchte ich uns zum Ende drei Leitfragen mitgeben zum Weiterdenken. Erstmal, denk nochmal drüber nach. Was trennt dich innerlich von Gott? Welche Gedanken, welche Zweifel, welche Motive, welche unguten Gewohnheiten hast du, wo du merkst, das lässt mich immer wieder an Gott zweifeln und zieht mich von ihm weg? Das zweite, die Frage, kämpfst du vielleicht gegen deine eigene Seele? Zwingst du deine Seele zu Dingen, die sie gar nicht will? Gönnst du deiner Seele niemals Ruhe? Weißt du überhaupt, wie es dir geht, deiner Seele? Fragst du danach, kümmerst du dich darum oder nicht? Und das dritte, die Frage, wenn wir mal unseren Wünschen auf den Grund gehen und fragen, was sind denn eigentlich so meine größten Träume, die ich im Leben habe? Was sind das für Träume? Was steht da im Mittelpunkt? Mein Ego, meine Gier oder Gott? Oder die Seele. Wenn wir das mal prüfen, dann können wir aus dieser Zerrissenheit herausfinden, glaube ich. Diese Predigtreihe, da ging es darum, dass wir uns vor Augen führen, erstmal, wer ist Gott? Gott ist der Hirte unserer Seele. Wenn wir zu ihm kommen, dann dürfen wir vertrauen, wie es im Psalm 23 heißt, er führt mich zu frischem Wasser, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Die Seele, unser Innerstes, das ist der Lebensatem, der Fluss des Lebens in dir und mir, den Gott uns gegeben hat und diese Sehnsucht nach ihm. Und das Dritte, was so wichtig ist, was wir manchmal gar nicht denken, lautet, du bist der Hüter deiner Seele. Du bist der Hüter deiner Seele, denn du lenkst dich. Du bestimmst, wie du lebst. Und wir müssen auf unser Herz achten. Und wir müssen schauen, welche Sehnsüchte beherrschen uns. Sind das gute Dinge oder sind das nichtige Dinge? Und dann sollen wir unsere Seele hinführen zu Gott. Darum sind wir der Hüter unserer Seele. Die Bibel sagt, daran hängt unser ganzes Leben, unser Glück und unser Frieden. Vor allen Dingen behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Lass uns ins Gebet gehen und in die Stille. Amen.